sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Wir haben jetzt etwas länger nicht geredet, weil viel zu tun war und so weiter und so fort. Aber ich freue mich sehr, heute mit dir zu reden. Liebe Terry Reinke, ist heute in meinem Podcast, bist du zu Gast. Die erste Fraktionsvorsitzende, die ich hier zu Gast habe.
Oh.
Also ganz herzlich willkommen, Terry. Lass uns direkt loslegen. Erzähl uns mal, was ist eine Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament und was machst du den ganzen Tag?
Wie viel Zeit habe ich, Moritz?
5 Minuten. Maximal.
Nein, also ich glaube, erstmal ist natürlich das, was der Name sagt. Sie sitzt einer Fraktion vor und versucht, die Fraktion zusammenzuhalten, vielleicht auch ein bisschen eine politische Richtung vorzugeben. Und ich würde mal sagen, jetzt im Vergleich zu dem, also ich bin ja noch nicht so lange Fraktionsvorsitzende, seit letztem Oktober, im Vergleich zu dem, was so andere Abgeordnete machen, ist es sehr viel stärker, breit, generalistisch zu unterschiedlichen Themen zu arbeiten, da eben auch überall irgendwie nach außen hin sprechfähig zu sein und natürlich intern auch sehr viel in die Fraktion reinzuwirken. Also ich glaube, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, wie wichtig es ist, dass Fraktionsvorsitzende eben auch einfach Zeit und Raum haben, sich mit ihren Abgeordneten auseinanderzusetzen, weil wir ja hier vielleicht auch im Vergleich zum Bundestag oder Landtag sehr diverse Fraktionen sind und da häufig dann vielleicht auch mal Dinge ein bisschen ruckeln und man dann als Fraktionsvorsitzende da vielleicht auch mal ein bisschen schlichten muss und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich bin eine sehr glückliche Fraktionsvorsitzende.
Das wirkt auf jeden Fall so. Lass uns ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären. Wir haben im Europäischen Parlament 6 Fraktionen. Beginnt bei der Left, bei der Linksfraktion, dann die Sozialdemokraten und Sozialisten, da ist die SPD Teil davon. Dann deine Fraktion, die Grünen. Und EFA heißt das immer, ne?
Europäische Freie Allianz, genau.
Okay, gut. Haben wir das auch mal geklärt, was das eigentlich heißt. Dann gibt es Renew Europe, das sind die Liberalen, das ist meine Fraktion. Die Konservativen, die EVP, da sind CDU und CSU Teil davon. Dann gibt es die Melonis und Pieces dieser Welt, die Rechts... Ja, wie sagt man eigentlich? Sie sind
Rechtsautoritären,
die von der
EKR.
Und dann gibt es noch die 7. Identität. Dann sind es 7 sogar.
Sieben.
Ja, stimmt, es sind 7.
Identität und Demokratie, 7, ja, das sind dann die
Ich hatte jetzt irgendwie die Rechten schon wieder in einen gepackt. Und dann gibt es noch ganz viele, die nicht einer Fraktion angehören.
Ja.
Zum Beispiel Martin Sonneborn und so. So, aber jetzt hast du gerade gesagt, ja, es ist ja manchmal in der europäischen Fraktion ein bisschen schwieriger, weil... Wenn man das aus dem Bundestag denkt, der Fraktionsvorsitzende, der sagt, so, wir stimmen jetzt so und dann gibt es irgendwie so eine Linie und dann gibt es eine Fraktionslinie und Fraktionszwang, wie man ja auch manchmal so im Bundestag sagt, das ist anders. Erklär mal, warum.
Naja, weil wir natürlich aus sehr vielen unterschiedlichen Parteien kommen und deshalb wahrscheinlich nicht wie jetzt im Bundestag es so eine Disziplinierungsmöglichkeit gibt. Ne? Also im UK wird es ja der Chief Whip genannt, also der Einpeitscher oder die Einpeitscherin, die da den Leuten sagt, wie sie abzustimmen haben.
Das fände ich aber auch spannend, wenn du mal mit deiner...
Ich glaube, ehrlich gesagt, so verstehe ich meine Rolle auch nicht. Ich versuche eher mit Argumenten zu überzeugen. Hört. Nein, es gibt natürlich eine größere Diversität, wie schon gesagt, gerade in Fraktionen, die auch zusammengesetzt sind aus unterschiedlichen Parteienfamilien. Also bei euch sind ja sogar 2 Parteienfamilien, die mit in der Fraktion sitzen. Wir versuchen aber schon, und ich glaube, das ist bei euch auch so, also ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich die beiden proeuropäischsten Fraktionen, immer eine gemeinsame Linie irgendwie hinzubekommen. Also das kann im Zweifel dann auch sehr lange Fraktionsdiskussionen bedeuten. Das kann zum Teil sehr schwierig sein. Und wenn dann Einzelne anders abstimmen, ist das auch okay. Aber wir versuchen eigentlich sehr kohärent zu sein, weil wir natürlich wollen, dass hier im Europäischen Parlament die Abgeordneten nicht ihre nationalen Debatten vertreten. Das passiert ja im Rat. Ja? Also eigentlich sind die nationalen, die Mitgliedstaaten hier schon genug vertreten. Hier wollen wir eigentlich gemeinsame europäische Lösungen, die sich dann eben eher an politischen Inhalten, also ihr stimmt dann anders ab als wir, daran orientieren. Und deshalb ist es manchmal... etwas schwieriger und dauert auch etwas länger. Aber ich glaube, um der europäischen Demokratie damit auch einen Dienst zu erweisen, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir das hier machen, weil wir damit natürlich auch Brücken bauen können zwischen unterschiedlichen nationalen Debatten.
Das stimmt total. Und es ist, glaube ich, so, dass eure grünen Fraktion besonders geschlossen auch meistens ist. Das ist schon nochmal, das tatsächlich, glaube ich, besonders, weil ich glaube, ihr habt eine sehr gleiche Vorstellung davon, was ihr sozusagen, was eure Linie ist. Bei uns, bei den Liberalen, ist es schon oft sehr liberal. Ja? Und bei den großen, bei den ganz großen Fraktionen gibt es auch mal wild durcheinander. Aber man muss natürlich irgendwie versuchen, dann auch gemeinsam, das ist ja hier im Europäischen Parlament immer wichtig, immer auf einen Konsens zu kommen, gemeinsam zu Positionen zu kommen. Wie geht das dann? Also das ist ja dann in der sogenannten COP, oder in die Conference of Presidents. Also wir haben hier eine Präsidentin.
Ja, genau. Ich bin nämlich eigentlich nicht Co-Vorsitzende, sondern Co-Präsidentin im Englischen.
So, und wie ist das? Also das ist ja, da will man ja irgendwie immer mal ein Mäuschen spielen. Wie ist das? Da geht ihr dann rein und dann, was passiert da?
Da diskutieren wir über unterschiedlichste Dinge. Also das können Sachen sein, die eben sehr, ich sag mal, regelmäßig sind, wie zum Beispiel die Tagesordnung der Plenarsitzung. Die werden eigentlich zuerst zwischen den Fraktionsvorsitzenden verhandelt. Aber wir diskutieren auch so Sachen, wen laden wir zu welchem Event ins Europäische Parlament ein. Wir haben vor kurzem mal darüber gesprochen, dass wir gerne die georgische Präsidentin einladen würden, die ja sehr proeuropäisch ist. Und dass wir sozusagen auch immer wieder so Momente haben im Parlament, um eine Debatte zu erzeugen oder dann eventuell auch einfach nur, um irgendwas anzuerkennen. Wir machen aber auch sehr politische Dinge, also zum Beispiel, also das ist auch politisch, aber auch vielleicht noch konkreter politische Dinge. Gerade haben wir eine Debatte dazu, wie wir eigentlich mit VertreterInnen unterschiedlicher Drittstaaten umgehen. Wir haben ja mittlerweile ein Verbot für russische und belarussische DiplomatInnen ins Europäische Parlament zu kommen. Das haben wir nach Eskalation des brutalen Angriffskriegs auf die Ukraine so entschieden. Jetzt gerade gab es ja nach Katar geht eine Debatte, wie geht man eigentlich mit zum Beispiel katarischen, aber auch marokkanischen DiplomatInnen um. Sowas wird dann in der Conference of Presidents diskutiert. Und ansonsten so ein bisschen alles, was vielleicht ein bisschen zu technisch fürs Parlament, also fürs Plenum ist, für die große Debatte, was aber irgendwie eine politische Entscheidung der Fraktionen braucht. Und da wird dann nach Mehrheit abgestimmt. Ne? Also wir haben alle sozusagen das Stimmgewicht, was wir als in unserer Fraktionsgröße mitbringen. Und dann diskutieren wir da erst und dann wird irgendwann abgestimmt und dann schaut man eben, wie die Mehrheiten sind.
Ach, das ist echt so. Das heißt, ihr geht mit Stimmgewicht dann sogar dann quasi.
Und wir
da
stimmen
rein,
auch wirklich ab. Also anders als im Präsidium des Parlaments, also wo die Präsidentin mit den VizepräsidentInnen sitzt, wo relativ selten abgestimmt wird, zumindest, also ich sitze da nicht drin, aber was ich höre, bei uns wird eigentlich bei den meisten Sachen, wenn die nicht total konsensual sind, dann werden die abgestimmt. Und ich sag mal, es geht auch häufig sehr kontrovers her.
Okay. Also das stelle ich mir dann spannend vor. Das heißt, da sitzt dann quasi Manfred Weber und der hat so und so viel Stimmrechte. Und dann wird geguckt quasi und dann
wird einzeln ausgerechnet. Also dann gibt es so eine Reihe, dann spricht halt erst die EVP, Manfred Weber meistens, Iratxe García Pérez für die Sozialdemokratin, ja. Stéphane Séjourné für die Liberalen. Wenn die sich alle einer Meinung sind, dann ist eine Mehrheit da. Ja, wenn das aber nicht so ist.
Dann ist die von der Leyen Coalition sozusagen.
Ja, das ist ja die Plus. Ne? Ja. Also das haben wir auch, ich meine gut, es war eine geheime Wahl, wir wissen ja nicht, wer für Ursula von der Leyen gestimmt hat, aber es haben ja offensichtlich auch noch einige EKR-Leute für sie gestimmt. Und ansonsten geht es dann halt eben, und manchmal, wenn wir nicht sofort eine Mehrheit organisiert bekommen, dann wird auch noch mal weiter diskutiert. Ne? Also es ist schon, finde ich jetzt mal im Vergleich, also ich habe vor dem Bundestag gearbeitet, da habe ich viele Dinge immer eher als ziemlich starr empfunden, was hier wirklich anders ist. Also ich habe das Gefühl, es wird viel gerungen, es wird viel rumdiskutiert. Wir kommen alle aus, oder fast alle, aus sehr unterschiedlichen Hintergründen, haben auch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Politik und institutionalisierte Politik so abzulaufen hat. Und dann wird da eben wirklich drüber diskutiert. Und das finde ich auch, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, du warst ja vorher im Landtag, das finde ich eigentlich, was die Arbeit hier noch viel spannender macht. Ja? Weil sei das jetzt in unseren Shadow-Meetings, wo wir über Files diskutieren oder in der COP oder wo auch immer, es geht nicht darum, ich habe jetzt irgendwie das institutionalisierte Argument auf meiner Seite und deshalb geht was nicht, sondern es geht wirklich sehr, sehr viel stärker um konkrete Argumente, die ich zum Teil auch dann falsch finde oder was auch immer, ja, und dann liegen die Mehrheiten blöd, aber trotzdem habe ich hier den Eindruck, dass ich ganz oft direkt an der Sache diskutieren kann. Ja. Und das macht mir eigentlich als Abgeordnete viel mehr Spaß, als jetzt nur zum Teil auch dann sehr technisch organisierte Mehrheiten irgendwie durchzusetzen.
Und man kann natürlich dann auch, das finde ich hier das Spannende, man kann sich ja seine Mehrheit auch so ein bisschen suchen, ne? Also man hat zu einem Thema Beispielsweise zum Thema Rechtsstaat, da wollte ich auch noch zu kommen, weil da haben wir uns, glaube ich, so hauptsächlich kennengelernt. Da haben wir dann eben mit den Grünen
sehr gut zusammengearbeitet. Die wir in dieser heißen Phase dann die ganze Nacht durchverhandelt haben.
Genau, das müssen wir jetzt, glaube ich, erzählen, weil ich finde, das ist ja irgendwie das Spannende, was ich auch versuche mit meinem Podcast, dass man so ein bisschen hinter die Kulissen, dass man das so ein bisschen spüren kann, wie funktioniert das hier. Also wir haben, Terry und ich, uns kennengelernt. Wir haben zusammen in den Verhandlungen zum Rechtsstaatsmechanismus gesessen. Der Rechtsstaatsmechanismus ist, das ist unser Instrument, um jetzt Ungarn, Polen, aber auch alle, ist ja grundsätzlich offen, für welchen Mitgliedstaat, aber wenn ein Mitgliedstaat EU-Gelder missbraucht, gegen Rechtsstaatlichkeit verstößt, können wir endlich Gelder zurückhalten. Und wir haben es finally Ende des Jahres hinbekommen, dass jetzt auch zum ersten Mal Geld zurückgehalten sind, viele Milliarden an Ungarn zurückgehalten sind und wir ein wenig damit zumindest stoppen, dass Orbáns Oligarchie und Demokratieabbau weiter geht. So, das haben wir verhandelt und zwar in einem Trilog. Jetzt, das schon wieder da.
Was ist ein Trilog?
Oh Gott, was ist ein Trilog? Also, wir hatten eine Position des Europäischen Parlaments, die hattet ihr schon
in der letzten Legislaturperiode.
Und du warst Berichterstatter für den Innenausschuss, also oder Berichterstatterin für den Innenausschuss. Und das hieß sozusagen, ich war Schattenberichterstatter von meiner Fraktion im Haushaltsausschuss. Eigentlich lag das da, Haushalts- und Haushaltskontrollausschuss. Und du warst, glaube ich, der liebe Ausschuss war Associated Committee.
Ja, das ist sehr kompliziert. Es waren sehr viele Ausschüsse.
Also auf jeden Fall, wir saßen dann, wenn die Position des Parlaments klar ist und die Position des Rats klar ist, dann gibt es die Verhandlungen zwischen Rat und Parlament. Denn um ein EU-Gesetz zu bekommen, brauchen wir Rat und Parlament, die sich einigen müssen. So, und das war die deutsche Ratspräsidentschaft. Es war Corona. Es durfte gefühlt niemand raus, außer wir.
Die halt in den Rat gehen mussten.
Wir saßen im Rat und haben dann da verhandelt. Und so Verhandlungen gehen so. Bei Parlement in der neuen Serie ist das auch so geil. Da wird so auch so ein Trilog dargestellt. Und dann der Rat sagt dann, no. No. Und so ungefähr war es. Also der Ratspräsident, also wir haben ja immer gesagt, ich weiß noch ganz genau, Terry hat immer für das Panel of Independent Experts gekämpft.
Ja, genau.
Und dann gesagt, wie wichtig das ist und so. Und der Rat hat immer gesagt, nein. Und bei vielen Sachen nein gesagt. Und dann sagt man immer, okay. Und dann geht man wieder so ein bisschen auseinander und bespricht sich nochmal. Und das dauert dann alles eben immer furchtbar lange, weil auch oft bei solchen politischen Fragen der Rat dann, die Ratspräsidentschaft dann im Rat nochmal guckt, ob sie denn dafür wirklich eine Mehrheit hat und so. Also es dauerte ewig und irgendwann saßen wir da, glaube ich, irgendwie auf diesen Fluren in diesem leeren, gottleeren, menschenleeren Ratsgebäude. Kalt war es. Es gab irgendwann zu später Uhrzeit, glaube ich, sehr schlechten Rotwein, wenn ich mich recht erinnere.
Oh Gott, ich glaube, ich habe keine.
Oder war das eine Haushaltsverhandlung? Das weiß ich jetzt nicht. Es kann auch sein, dass ich
glaube, uns haben die keinen Alkohol gegeben.
Dann haben die nicht mehr Alkohol. Auf jeden Fall, da haben wir uns so kennengelernt. Und da, das wollte ich ja gerade eigentlich erzählen, also long story short, da haben wir zum Beispiel die Grünen und die Liberalen eben sehr gut zusammengearbeitet. Ich weiß, dass Daniel Freund und du, die hauptsächlich verhandelt haben für die Grünen, und ich und die Katalin Cseh, meine ungarische Kollegin, wir haben uns auch vorher abgestimmt.
Wir waren so ein bisschen das Vierer-Duo, also die Vierer-Gruppe, die dann immer wieder nochmal Druck auf die BerichterstatterInnen ausgeübt hat.
Denn die Berichterstatter waren von EVP und S&D, also die waren schon ambitioniert und man muss auch sagen, wirklich im Nachhinein muss ich auch wirklich sagen, einen super Job gemacht. Vor allem unser finnischer Kollege Petri Savama jetzt auch gerade am Ende dafür, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Das muss man auch anerkennen, dass die EVP dann auch am Ende gestanden hat und auch weiterhin mit Druck gemacht hat. Aber die wollten schon an der einen oder anderen Stelle früher so ein bisschen einen Kompromiss machen. Und dann haben wir immer gesagt, nein, wollen wir nicht. Wir wollen noch mehr.
Wir müssen auch harter bleiben.
Und das hat dann immer sehr lange gedauert. Und dann, als wir das durchhaben, das wollte ich nämlich auf diese Geschichte, wollte ich auch noch hinaus, haben wir dann beschlossen, dass wir mal zusammen einen Schnaps trinken.
Genau.
Haben wir noch nicht gemacht bis heute.
Oh Gott.
Jetzt hat das Ganze noch eine Verlängerung bekommen, weil wir neulich irgendwann auf dem Sommerfest der NRW, von NRW hat sich noch Hendrik Wüst hat sich noch in unseren Schnapsabend mit eingeladen. Also müssen wir irgendwann mal drei Schnäpse mit Hendrik Wüst trinken. Aber so entsteht das und ich finde, das macht's ja irgendwie so spannend hier, dass man eben über Parteigrenzen hinweg, über Ländergrenzen hinweg, dass man für so Sachen kämpft und dann halt gemeinsam auch, wir werden nicht bei allen Themen irgendwie einer Meinung sein, ganz bestimmt nicht FDP und Grüne, aber da kann man eben dann bei solchen Themen auch wirklich was erreichen und das ist, glaube ich, genau das, was du eben meintest, nämlich diesen dass man offen einfach diskutiert und es halt anders ist als nationale Politik.
Und ich finde gerade, also das bei der Rechtsstaatskonditionalität war es ja auch genau das, was das am Ende möglich gemacht hat. Ne? Weil ich meine, genau. Du hast eben angesprochen, wo kommt das Ding eigentlich her? Also als das vorgeschlagen worden, erstmal, dass es überhaupt kommt. Das hatte eine wahnsinnig lange Vorgeschichte, weil du hast weggelassen, wo eigentlich Gesetzesentwürfe herkommen. Und die kommen eben nicht aus dem Parlament oder aus dem Rat, sondern von der Europäischen Kommission. Und überhaupt genug Druck aufzubauen, dass die Kommission so einen Vorschlag machen würde, da hat das Parlament wirklich über Jahre hinweg, auch fraktionsübergreifend, unglaublich viel gerödelt. Ja. Und das sind halt häufig Sachen, die dann am Ende so ein bisschen, ich glaube, wahrscheinlich nicht die große politische Aufmerksamkeit bekommen. Aber ohne diesen Einsatz von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Fraktionen wäre es niemals überhaupt zu dem Vorschlag gekommen. Und dann mit dem Vorschlag eben und den harten Verhandlungen, die wir da geführt haben, zu diesem Ergebnis, was wir heute haben. Und das ist was, glaube ich, in Medien vielleicht nicht so spannend zu erzählen ist. Ja, also ich habe das häufig, wenn dann irgendwann eine Parlamentsposition da ist oder ein Trilogergebnis da ist und die, weiß ich nicht, ARD-Leute eigentlich gerne wollen, dass sie jetzt aus zwei Fraktionen Abgeordnete bekommen, die sich dann gegenseitig die Köpfe einschlagen darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie das eben in so einer Oppositionsregierungsdynamik häufig ist. Und bei uns funktioniert das häufig nicht so gut, weil viele Fraktionen eben sagen, ja, wir haben da gute Sachen drin, wir sind an einigen Sachen noch nicht zufrieden, aber wir haben uns eben am Ende diesem Kompromiss anschließen können. Und das ist einerseits ein totaler Segen, finde ich, weil wir total konstruktiv dadurch zusammenarbeiten, auch müssen. Mhm. Andererseits ist natürlich auch ein Fluch, weil ich glaube, für die Außendarstellung und für die Verständlichkeit auch der unterschiedlichen Argumente macht es das häufig schwieriger. Und mal schauen, wie das jetzt zur nächsten Europawahl wird. Aber das kreiert vielleicht dann auch manchmal eine schwierigere Durchschaubarkeit, was wir hier machen und mit welchen Argumenten wer hier eigentlich welche Position vertritt. Genau, also bei allem, was uns eint und wo wir dann eben auch Kompromisse finden, finde ich deshalb auch immer wieder wichtig, bei bestimmten Punkten auch zu sagen, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ja? Genau. Und dann ist es auch was, das ist dann vielleicht in so einem Trilogergebnis zu einem Kompromiss gekommen, aber grundsätzlich vertreten wir da unterschiedliche Positionen. Ja. Und das, glaube ich, vor so einer Europawahl, damit den Menschen auch klar ist, was für eine Auswahl haben sie eigentlich, welche Partei vertritt hier eigentlich, welche Politik, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir das jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal klar kommunizieren. Weil ich meine, Moritz, bei einigen Sachen sind wir ja wirklich auch unterschiedlicher Meinung. Ja, das ist ja auch gut. Verbrenner aus.
Das ist ja auch gut so, dass wir in einer Demokratie unterschiedliche Meinungen haben können, weil dann können sich Wählerinnen und Wähler ja auch ein Bild darüber machen, welche ist, was denn meine Position, und das dann wählen. Ich glaube, den größten Fehler, deswegen finde ich es ganz großartig, was du gerade gesagt hast, den größten Fehler, den wir machen können, ist, den nächsten Europawahlkampf wieder zu einer Europawerbeveranstaltung zu machen. Mm. Weil wir gehen damit in so eine Debatte hinein. Niemand würde sagen, wir machen Bundestagswahlkampf und wir werben mal für die Bundesrepublik Deutschland. Also außer vielleicht in Teilen von Bayern. Ja, aber da wird dann nicht gesagt, ah toll, also ich gehe zur Bundestagswahl, weil Deutschland ist so toll. Sondern natürlich wird gesagt, geh zur Bundestagswahl, weil wir wollen das und das Konzept. Genau. Wir wollen Deutschland grüner machen, wir wollen Deutschland liberaler machen und so weiter und so fort. Ist völlig selbstverständlich, es wird über die Frage diskutiert. Und bei Europa wird immer noch über das Ob so diskutiert, was aber ehrlich, sagen wir ehrlich, also wir sehen es am Brexit und sonst wo, es ist ja, keine Frage, sondern natürlich müssen wir auch über institutionelle Fragen sprechen, aber wir sollten nicht diesen Fehler machen, uns mit so einer hauptsächlich mit der Europa-Werbeveranstaltung zu beschäftigen und stattdessen die unterschiedlichen Optionen deutlicher zu machen. Und dann kann eben jeder das Europa wählen, was er gerne haben will.
Und die Vertreter
übrigens auch die sagen, wir wollen weniger Europa. Das kann ja, ist nicht unsere Position, aber das kann ja die Position auch sein. Aber wenn man sich ich glaube, man macht es den Europakritikern auch so leicht, wenn man das nur zu so einer Werbeveranstaltung macht, weil dann sagen die halt, ja, wir sind dagegen. Und dann stellen sie sich gegen alle anderen. Und ich glaube, dass diese Debatte müssten auch noch mal stärker, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass man zum Beispiel auch diese Debattenstärke hat. Ich habe da ja jetzt vorgeschlagen, dass wir zum Beispiel eine europäische Talkshow Europa will, also Anne Will hört ja jetzt aufbekommen, weil das wäre zum Beispiel vielleicht mal spannend, bevor die Einigung da ist, genau, einen Minister und einen Europaabgeordneten zu haben, weil mal da ist ja meistens der Streit eigentlich sogar viel stärker als dann oft noch im Parlament, manchmal im Parlament auch.
Obwohl ich fände, ehrlich gesagt, also ne, ich finde den Vorschlag total nachvollziehbar. Ich finde aber auch bei einigen Sachen, also ich habe das beim Brexit häufig gedacht, aber auch bei einigen anderen Fragen, es könnte ja auch einfach mal ein Europaabgeordneter oder eine Europaabgeordnete in eine Anne Will oder Maybrit Illner Talkshow eingeladen werden. Ja. Und das wird wahnsinnig selten gemacht, weil ich das Gefühl habe...
Auch bei europapolitischen Themen übrigens.
Selbst bei europapolitischen Themen, weil ich das Gefühl habe, das hört sich jetzt, oh Gott, wieder wie eine böse Medienschelte an, aber ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, die Redaktionen sitzen dann eben, was weiß ich, wahrscheinlich in Berlin oder in Köln oder wo die alle so sitzen, und ich glaube, häufig können die nicht richtig nachvollziehen, wie hier bestimmte Prozesse ablaufen. Ja. Und die haben dann so eine unfassbare Angst davor. Ich setze da dann so eine Europaabgeordnete in diese Talkshow rein und die fängt dann an, irgendwas von Trilogen zu erzählen. Ja. Und dann sind die ZuschauerInnen alle weg. Und dann, dann kann ich sozusagen den Faden der Sendung überhaupt nicht mehr so erzählen, wie ich das wahrscheinlich mit Bundestagsabgeordneten, die viel geübter da drin sind, dann eben auf
diese Auseinandersetzung.
Genau. Und wahrscheinlich auch in den Debatten, wie sie dann eben in Deutschland gerade geführt werden, als wir das jetzt sind. Und ich habe das oft gemerkt, weil, also jetzt gerade in dieser Brexit-Debatte, bin ich wahnsinnig viel in britischen Talkshows gewesen oder in unterschiedlichen Interviews und
du
so weiter.
Du sprichst ja auch sehr gut Englisch. Ach ja. Aus deiner Zeit in Glasgow?
Edinburgh. Ich habe in Edinburgh mein Erasmus-Jahr gemacht, aber ehrlich gesagt, ich finde mein Englisch eigentlich immer noch schlecht. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Sprichst schon gut Englisch, kann man hier schon sagen. Können wir festhalten.
Es ist halt dieses European English, ne? Ja. Also wenn man dann bei Veranstaltungen ist und man weiß, oh mein Gott, es hören gerade nur Native Speaker zu, dann bin ich schon immer ein bisschen, weil wir schon anders Englisch...
Ich hatte jetzt
Englisch
ein BBC-Interview und habe hinterher mich gesehen und dachte mir, oh, und irgendwie, keine Ahnung.
Aber ich muss sagen, die sind häufig auch sehr reflektiert, was das angeht, und sagen eben, you did your best. Ja, also du sprichst halt in der Zweitsprache und dafür hast du irgendwie deinen Punkt machen können. Und das ist ja das, was am Ende zählt. Ja. Nee, aber ich fand das ganz interessant, weil die eben dadurch, dass in dem Brexit natürlich wahnsinnig viel Europa im Fokus stand, angefangen haben, sehr viel mehr auch Europaabgeordnete einzuladen. Ja. Und das hat immer fantastisch geklappt. Ja, also ich meine, da waren zum Teil auch problematische Gestalten, also ne, aus dieser Nigel Farage-Partei und so weiter und so fort dabei. Aber trotzdem, irgendwie war das Gesprächssetting total klar. Und das habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Redaktionen in Deutschland das mit Europaabgeordneten noch nicht so richtig herstellen können. Und das führt dann dazu, dass halt wir irgendwie nach 5 Jahren, die wir hier gesessen haben, plötzlich vor so einer Europawahl wie so ein bisschen, wie sagt man nochmal, Kai aus der Kiste oder irgendwie aus der Torte springen und sagen, wir sind eigentlich eure VertreterInnen. Und viele Menschen sagen, ich habe jetzt überhaupt gar keine Vorstellung davon, wer da eigentlich für uns in Brüssel sitzt. Ja. Und das müsste man eigentlich wirklich verändern. Ja. Weil dass die Leute dann ein Gefühl davon haben, dass wir weit weg sind, das kann ich auch total nachvollziehen. Ne?
Total. Ich glaube, was wir auch bräuchten, also ich bin übrigens realistisch, ich glaube, diese Talkshow wird nicht Europa will heißen am Ende. Und wenn es am Ende sogar so ist, dass das, was du sagst, also dass man die europäische Perspektive häufiger in die Talkshows nimmt. Also es ist ja wirklich beeindruckend zu sehen, gibt es eine Diskussion über das Verbrenner aus, ohne Europapolitiker. Jetzt, ne? Also ich meine, also das gebe ja sogar ich zu, wir sind da vielleicht unterschiedlicher Meinung inhaltlich, aber das war nur ein Europa, also das war ein Europa Thema. Es wurde hier entschieden, in Brüssel und so weiter und so fort. Da haben sie alle mal mit Trilogergebnissen auseinandergesetzt. Weil
was ein delegierter Rechtsakt ist.
Oh Gott, was ist ein delegierter
Rechtsakt? Ich glaube, verstehen so heute so immer noch nicht.
Niemand. Aber das kann man denen ja erklären. Also auf jeden Fall. Aber das fand ich ganz interessant. Da sitzen da nur deutsche Bundespolitiker und diskutieren darüber, was da in Europa diskutiert wird. So. Oder Migration. Ja, also wie oft haben wir eine migrationspolitische Debatte ohne, und übrigens auch ohne andere Europäer? Mm. Ich meine, wir sind ja andere Meinung als die, aber es wäre ja vielleicht sogar mal spannend, einen Ungarn mal seine Position da vortragen zu lassen. Auch die Absurdität der Position möglicherweise. Also ich meine, das glaube ich, ist irgendwie das Spannende. Und mein Gefühl ist, da hast du natürlich noch viel mehr Erfahrung als ich, aber mein Gefühl jetzt so nach 4 Jahren ist, wenn wir das nicht verbessern, dann wird es auch enorm schwierig, das besser ranzubringen an die Leute. Und ich glaube, noch neben dieser Talkshow und dieser Auseinandersetzung, glaube ich, braucht es mehr Formate, die dann tatsächlich Europa tiefer erklären. Ich finde, es gibt mittlerweile ganz großartige Dokumentationen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so in den Mediatheken, diese Kevin Kühnert-Doku zum Beispiel oder so. Es gab auch schon mal diese Dokumentation damals über Jan-Philipp Albrecht mit der Datenschutzgrundverordnung. Warum? Das zum Beispiel, dafür würde ich wirklich, zahle ich richtig gerne Demokratieabgabe oder wie es jetzt Beitrag, heißt es jetzt noch Beitrag? Egal. Auf jeden Fall.
Rundfunkbeitrag?
Heißt Beitrag, nicht mehr GEZ.
Es wird so, nicht mehr Gebühr genannt,
ja,
glaube ich.
Genau, eher. Egal. Es ist jetzt der Rundfunkbeitrag. Das ist ja, also ich meine, ich verstehe ja, dass das einfach Geld kostet. Und ich finde, da wäre doch qualitativ gute Formate, die dann zum Beispiel irgendwie einen Abgeordneten auch mal begleiten, so ein bisschen erklären, was so hinter die Kulissen schauen. Das wäre eigentlich, glaube ich, doch.
Und ich finde, also was du sagst, natürlich aus den Europaabgeordneten, die jetzt in Deutschland zur Wahl angetreten sind, aber ich finde eben auch aus anderen Ländern. Ja, ich denke manchmal, wir haben so unfassbar spannende KollegInnen. Ja? Ja. Eine irische Kollegin von mir, die jahrelang mit Greenpeace auf Meer unterwegs war. Eine schwedische Kollegin, die ehemalige Kulturministerin ist. Eine der schwarzen Frauen hier im Europäischen Parlament, also auch vielleicht mal eine größere Diversität dessen, wer hier eigentlich so die europäischen Bürgerinnen und Bürger vertritt, darzustellen. Ich fände das wahnsinnig spannend. Und ich glaube aber, und du hast eben diese Serie Parlement angesprochen, dass man da vielleicht auch erstmal hier drin gewesen sein muss, um diese spannenden Dinge zu entdecken. Weil ich glaube, für viele Journeys, die dann einfach mal hier hinkommen, um eine Reportage zu drehen und dann, was weiß ich, 5, 6, 7 Drehtage haben, die können diese besonders interessanten, lustigen, vielleicht auch absurden Geschichten gar nicht sofort so spotten. Ja? Ja. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass da eben einfach beim Öffentlich-Rechtlichen, ich meine, die haben jetzt ja schon das offensichtlich, zumindest der ZDF, das Büro hier erweitert, aber dass da einfach auch noch mal mehr Raum für geschaffen wird und dann eben auch Leute die Möglichkeit haben, das wirklich auf unterschiedliche Arten und Weisen irgendwie spannend zu erzählen. Ich habe übrigens vor der letzten Europawahl oder kurz danach relativ viel mit dem Kinderfernsehen gemacht. Und das finde ich ist zum Beispiel auch sowas. Gut, Kindern zu erklären und dann sind da Abgeordnete aus Deutschland, aus Frankreich, aus Finnland und die kommen zusammen und diskutieren dann bestimmte Gesetze und so weiter und so fort. Ich glaube, das so unterschiedliche Formate zu finden, die dann einfach den Menschen Europa näher bringen kann, weil dann müssen wir das nicht wieder bei dieser Europa-Werbeveranstaltung Europawahlen machen, sondern wir können dann über unsere politischen Inhalte streiten, wenn sozusagen diese was ist Europa eigentlich vorher schon von guten Medienformaten oder unterschiedlichen Akteuren erklärt worden ist.
Ja, also ich sag mal hier, wenn irgendwer von Logo zuhört oder zuschaut, ich würde gerne, also es wäre wirklich mein
Traum. Was für ein Traum,
mein oder? Logo, also Kinder, so ein Kinderreporter, großartig. lass uns zum Abschluss, vor allem, das ist eigentlich so ein Thema, jetzt haben wir schon wieder, wir haben angefangen zu quatschen und wir quatschen uns hier so durch. Lass uns zu einem Thema kommen, was, glaube ich, dir oder uns beiden am Herzen liegt. Das ist auch die Frage, wie tolerant ist Europa eigentlich? Und du warst, bevor du jetzt Fraktionsvorsitzende geworden bist, warst du ja Vorsitzende der LGBTI-Intergroup, also der größten Intergroup. Mal kurz erklären, was ein Intergroup ist. Es ist ein Zusammenschluss von Abgeordneten, nicht in einem Ausschuss oder so, sondern einfach Abgeordnete, die sich zu einem gewissen Thema zusammenschließen und zusammenarbeiten. Und die LGBTI-Intergroup ist die größte hier im Parlament und kämpft eben für Toleranz in Europa. Und ich finde, gerade wenn wir das jetzt sehen, aktuell die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Ungarn, gegen das Anti-LGBT-Gesetz dort, wo wirklich für alles zu Propaganda und strafrechtlich relevant wird, was man, wenn man irgendwie informiert über nicht-heterosexuelle oder klassische Familien oder wie das dann genannt wird.
Nicht traditionelle Geschlechterrollen. Nicht
traditionelle Geschlechterrollen oder was.
Kindsgefährdung.
Also das ist schon krass, finde ich, was da teilweise in Europa auch passiert. Und das ist ja ein Thema, wo du auch unglaublich dich auch engagiert hast. Und wie siehst du da die Entwicklung in den letzten Jahren?
Also ich finde es immer total wichtig, weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist total richtig, dass du jetzt als erstes die Klage ansprichst, weil es gibt dramatische Situationen in vielen EU-Ländern. Andererseits finde ich, müssen wir auch immer erstmal eigentlich anfangen und so einen Moment uns nehmen, um zu feiern, was erreicht worden ist in den letzten Jahren. Ja. Weil ich meine, jetzt mal so dein Lebensweg oder mein Lebensweg aus der Community stammt, in der Generation unserer Eltern, ja, wäre das noch mit so viel mehr Struggle verbunden gewesen. Ja? Und die Rechte, die wir heute genießen, richtigerweise, ja, die eben, weiß ich nicht, also ich meine, ich kann mich da gut dran erinnern, als ich in Deutschland noch nicht hätte heiraten dürfen. Ja? Deswegen.
Und es waren auch mal Debatten darüber, auch irgendwie gar nicht so lange her, da mussten Politiker sehr darüber nachdenken.
Ob sie es überhaupt offen sagen.
So, wie sagen wir das und so weiter und so fort. Ich denke immer an Westerwelle, der da auch immer ganz lange irgendwie so rumgehadert hat, glaube ich. Und das war ja immer eine Frage, wie geht man damit überhaupt öffentlich um? Und jetzt haben wir hier so die LGBT-Intergroup, die natürlich nicht nur aus
Mitgliedern der Community bestellt,
sondern darüber hinaus.
Auch einige.
Aber doch sehr viele auch. Mhm. Und wo man eben ganz auch selbstverständlich damit umgehen kann. Das stimmt, das ist total wichtig, dass man das auch nicht vergisst.
Wie und auch zelebriert. Und ich finde immer, ne, ja, natürlich, so Pride is a riot and a protest und so, ne? Aber es ist halt auch ein Feiern dieser Erfolge, die wir wirklich auch schon, und ne, viele Menschen, die das halt in einem Umfeld getan haben, die dafür gekämpft haben, in einer Zeit, als es noch eben mit sehr viel krasseren Barrieren, aber auch mit einer viel krasseren Opposition verbunden war. Und das finde ich, um die auch in dem, was sie getan hat, einfach anzuerkennen, finde ich es immer wieder wichtig, auch das zu sagen. Also wir sind schon einen langen Weg gekommen, wir haben heute Möglichkeiten und das ist wunderschön. Das hat viel mehr Freiheit gebracht, das hat viel mehr Gerechtigkeit gebracht und das ist was, wovon die gesamte Gesellschaft heute schon profitiert. Und der Punkt ist dann natürlich bei dieser ganzen Feierei nicht zu vergessen, dass es auch noch sehr viel zu tun gibt, ne? Und dass es eben auch gleichzeitig einen wahnsinnigen Angriff gibt auf diese Errungenschaften. Ja. Und da ist es leider nicht nur Ungarn und Polen, wo das passiert, sondern jetzt haben wir den Fall in Italien, wo es eine Praxis gab, dass Geburtsurkunden von gleichgeschlechtlichen Paaren, die eben in Italien selber keine Kinder haben konnten, dass die zumindest auf lokaler Ebene anerkannt worden sind von BürgermeisterInnen. Und das ist jetzt von der rechtsextremen Regierung ist jetzt verhindert worden. Oder soll verhindert werden. Und das führt eben dazu, dass ganz viele Familien, Regenbogenfamilien, eine Rechtsunsicherheit haben. Und das ist sehr bewusst meiner Wahrnehmung nach auch, wenn man jetzt mal sich anschaut, wie Meloni und auch andere aus der Lega und von Fratelli d'Italia und auch ehrlich gesagt von der Forza Italia, wie die sich positionieren, ist es ein ganz bewusster Angriff auf die LGBTI-Community und Regenbogenfamilien. Und das sind natürlich Entwicklungen, die ich finde auch in Deutschland nicht von der Hand zu weisen sind. Ich meine, wir sind jetzt mit der Fortschrittskoalition angetreten. Dass es jetzt so lange dauert, dass der Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz kommt. Also ne, das hat ja auch alles damit zu tun, dass es auch in Deutschland mittlerweile eine wachsende Anti-LGBTI-Kampagne gibt. Und das ist eben sehr stark natürlich von der AfD und anderen rechtsextremen Kräften angetrieben. Aber wenn man sich das mal anschaut, was in den USA passiert ist, was im Vereinigten Königreich zum Teil passiert ist, die gewinnen an Raum. Ja. Und wir müssen einfach ganz klar als Demokratinnen und Demokraten sagen, das sind hier nicht irgendwelche Sonderrechte, für die wir streiten, sondern hier geht es wirklich ganz banal darum, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollten, die gleichen Möglichkeiten haben sollten. Und deshalb machen wir diesen ganzen Bums ja. Ja? Also ich mache das ja nicht, weil ich irgendwie finde, dass alle den ganzen Tag mit der Regenbogenflagge, also wenn sie das wollen, super gerne, aber wenn sie es nicht wollen, auch total okay, ja.
Aber ich finde vor allem, was ich finde bei dieser, sozusagen bei dieser Gegenkampagne immer so, es wird immer so dargestellt als Angriff auf die klassische Familie, wo ich mir so denke, euch greift niemand an. Niemand, also und übrigens, es wird auch niemand schwul vom Netflix gucken, wenn da eine Schuhe, also kann ich versichern, ja. Das war es nicht bei mir. Ja? Netflix gab es ja nicht. Ja? Also das ist so diese Idee, ja. Wir gucken ein bisschen, wir haben da irgendwie so eine schwule Serie. Übrigens, by the way, Heartstopper, ich weiß nicht, ob du es schon geguckt hast.
Nee, noch
dann
nicht.
Ein großer Tipp, eine absolute Lieblingsserie im Moment. Kommt jetzt bald die zweite Staffel, kleiner Werbeblock auf Netflix. Aber es ist nicht so, dass davon die Leute schwul werden.
Nee.
Ja? Sie werden höchstens ein bisschen toleranter. Und es greift auch niemand jemanden an, der gerne heterosexuell mit seiner Frau, Kind und Collie und Haus und ich weiß nicht was. Aber das Interessante ist ja, was du gerade erwähnt hast, mit dem, dass eben in Italien jetzt dann gleichgeschlechtliche Eltern nicht mehr beide eingetragen wurden. Wenn es dann wirklich ums Kinderrechte, um den Schutz des Kindes geht, das finde ich da eigentlich das Absurde an der Debatte. Mhm.
Du schwächst Familien und die Rechte von Kindern. Wenn du
zwei lesbische Eltern, also zwei Mütter hast, und dann in Zukunft nur noch eine eingetragen werden kann, die leibliche, und dann passiert etwas, dann hat die andere erstmal gar keine Rechte daran, kann sich nicht ums Kind kümmern, kann nicht, hat nicht die automatischen Möglichkeiten, auch den Schutz und so weiter. Es ist doch unsicherer, schlechter für das Kind.
Ja.
Und es wird immer vom Kind und von der Familie und so weiter geredet. Und das zeigt eigentlich, nein, es darf einfach aus deren Sicht nicht sein. Ja, und man nimmt da niemand anderem was weg, indem man das toleranter und einfacher macht. Und ich finde, das ist irgendwie das Absurde an dieser Debatte. Und neulich hatten wir diese Debatte auch im Parlament. Und da lachte, als ich das sagte, lachte dann so ein Rechtstypi da. Ich bin so wütend geworden, weil ich sagte, da lachen sie jetzt. Also als ich darüber geredet habe, was passiert, wenn dann möglicherweise der einen Mutter etwas passiert. In dem Moment lacht der. Und da sieht man halt, dass das eigentlich diese ganze Fratze, die
Verachtung
ist,
und der Hass steckt dahinter und nichts anderes und auch nicht irgendeine Angst um die traditionelle Familie, weil genau wie du sagst, das wird ja überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja? Kein Mensch will irgendwelchen heterosexuellen Menschen die Möglichkeit wegnehmen, Kinder zu haben, zu heiraten, was auch immer. Wir wollen nur die gleichen Rechte haben. Und wenn ich das sagen darf, also auch in Deutschland ist es nach wie vor so, wenn ich mit meiner Freundin ein Kind hätte, dann müsste die eben dann nicht das Kind austrägt, danach das Kind adoptieren, ja. Und das ist eine Situation, die einfach, also ne, die ja offensichtlich eine größere Rechtsunsicherheit schafft und eine größere Schwierigkeit. Und das, also ne, da muss ich wirklich sagen, finde ich, sind wir jetzt auch an einem Punkt einfach mal, vor allem aufgrund dieser Angriffe, die es gibt, wir müssen ja jetzt Butter bei die Fische machen. Ja, das muss einfach rechtlich sicher geregelt sein. Weil, also es ist jetzt ein anderes Beispiel, aber wenn wir uns mal die Entwicklung in den USA mit dem Abtreibungsrecht anschauen, ja, da hat man auch gesagt, ja, es gab ja dieses Supreme Court Urteil Roe versus Wade, ja. Die haben das nicht kodifiziert, die haben das nicht in Recht geschrieben. Und irgendwann hast du dann halt plötzlich einen anders zusammengesetzten Supreme Court und dann wird das halt revidiert. Ja? Deswegen ist es so wichtig, nicht darauf zu warten, weiß ich nicht, zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern wirklich jetzt die rechtliche Situation zu verbessern und auch nicht Leuten, die dann in irgendwie Regenbogenfamilien leben, immer wieder aufzuerlegen, dass sie lange Gerichtsprozesse machen müssen. Ja. Ja? Weil das ist ja auch was, ich meine, wenn man Geld hat, wenn man den Zugang hat, wenn man die Sprache perfekt spricht, ja, dann ist das vielleicht sogar noch eine Möglichkeit, ja. Aber erstens ist es auch dann wahnsinnig energieintensiv und ich meine, wer schon mal Menschen mit kleinen Kindern getroffen hat, eigentlich hat man dann keinen Nerv, da ständig noch in irgendwelche Anwaltskanzleien zu laufen. Und zweitens ist es halt eben dann auch wieder nur für die möglich, die finanziellen und auch ansonsten Kapazitäten dafür haben. Und wahre Gleichberechtigung ist eben dann da, wenn alle Menschen den Zugang zum Recht in der gleichen Art und Weise haben. Und deshalb müssen wir das auch in Deutschland so schnell wie möglich ändern. Und natürlich von europäischer Ebene dann sichern, dass Menschen, die als Regenbogenfamilie zum Beispiel in ein anderes europäisches Land ziehen, dass die da dann genauso geschützt sind. Ja? Und das ist ja diese Anerkennung, gegenseitige Anerkennung von Geburts- und Adoptionsurkunden soll ja genau das. Ne? Wir genießen alle Freizügigkeit, auch Regenbogenfamilien. Und die sollen nicht Angst haben müssen, wenn sie nach Polen oder nach Rumänien oder nach Ungarn fahren, dass sie da dann plötzlich ihre Kinder nicht mehr im Krankenhaus, wenn die im Krankenhaus liegen, besuchen können oder so. Und da haben wir noch einiges vor uns, Moritz. Und da müssen wir auf jeden Fall weitermachen.
Genau, wir sind aber jetzt schon fast am Ende meines Podcasts, aber am Ende meines Podcasts habe ich immer direkt noch eine schöne Frage an alle meine Gäste und zwar eine ganz kurze, ganz einfache Frage. Stell dir Europa in 10, 20 Jahren vor, was ist deine Vision dafür? In 2, 3 Sätzen.
Die Ukraine ist beigetreten.
Okay. Das hatte ich noch.
Die Staaten des Westbalkans. Okay. Das Vereinigte Königreich ist wieder beigetreten.
Okay.
und wir streiten immer noch trefflich, aber wir haben es hinbekommen, schneller und handlungsfähiger Entscheidungen zu treffen, um dann die wichtigen großen Herausforderungen, Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und so weiter und so fort, wirklich besser beantworten zu können. Das ist mein großer Wunsch.
Und dafür müssen wir über Europa reden. Und das machen wir unter anderem in meinem Podcast Europa. Wir müssen reden. Vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte.
Danke, dass ich hier sein durfte.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.